Vater im Himmel, du bist jetzt da. Wir feiern deine Gegenwart. Wir feiern, dass wenn wir zusammenkommen, du mitten unter uns bist. Herr, schenkst, dass auch wir jetzt ganz da sein können. Egal, was letzte Nacht war und was uns so beschäftigt von der Woche, lass unsere Herzen einfach hörend sein und auf dich gerichtet. Amen. Ich möchte gerne den Text vorlesen. Der steht in Lukas 9, die Verse 23 bis 25 sind sehr bekannt. Und es geht heute um, ihr lest es schon, um den Sinn des Lebens. Wozu lebe ich eigentlich? Da sprach er zu allen: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nähme Schaden an sich selbst? Eine Sache, die uns eint heute Morgen, die uns sogar eint mit der gesamten Menschheit, ist, wir sind alle Sinnsucher. Wir sind so auf der Suche danach, ja, was gibt uns Sinn, was gibt uns Bedeutung, ja, wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Wozu? Wozu? Weil wir uns fragen, auf was soll ich mein Leben ausrichten? In welche Richtung soll ich gehen oder wie soll ich auch meine Prioritäten setzen? Albert Einstein, euch vielleicht allen Begriff, der sagte, wer sein eigenes Leben und das seiner Mitmenschen als sinnlos empfindet, der ist nicht nur unglücklich, sondern auch kaum lebensfähig. Also wir brauchen Sinn. Ohne Sinn sacken wir in uns zusammen. Da haben wir keine Lust, keine Motivation. Wir sind darauf angelegt, einen Sinn zu haben und zu finden in dem, was wir tun, in dem, was wir wollen. Aber wo, bitteschön, findet man diesen Sinn? Wo ist der zu finden? Wo muss ich hingehen, damit ich Lebenssinn finden kann? Die Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Das Wort Sinn, das kommt aus dem Gotischen. Da gibt es ein Wort, das heißt Sinpan. Klingt wie Schimpanse, aber mit N, Sinpan. Und es bedeutet so viel wie gehen. Also den Sinn des Lebens finden wir im Gehen. Das ist so eine Sache, die ich jetzt hier schlussfolge. Oder ein anderes Wort aus dem Althochdeutschen, Sinan. Sinan bedeutet reisen. Also den Sinn des Lebens finde ich hier auf meiner Reise, auf meiner Lebensreise. Da, wo ich in Bewegung komme, da, wo ich vielleicht mal einfach aufhöre zu denken, sondern bewusst wahrnehme, auf einer Reise, wie so ein Pilgerweg. Die Suche nach dem Sinn des Lebens ist wie so ein Pilgerweg. Pilgern ist ja ganz ungewöhnlich an sich. Weil normalerweise, wir sind es heute so gewohnt in unserer Zeit, wir müssen von A nach B ja möglichst schnell. Also ich schwinge mich aufs Fahrrad und dann rase ich die Strecke durch. Es muss schnell gehen. Oder mancher von euch muss nach Nürnberg oder Erlangen auf die Arbeit, da fährst du mit dem Zug. Es ist eine wahnsinnige Strecke, aber ich muss irgendwie schaffen, die Zeiten einzuhalten und die Strecke von A nach B muss überwunden werden. Ziel ist es, anzukommen. Beim Pilgern ist ja der Weg das Ziel. Ich komme ins Gehen. Wir Menschen sind ja gemacht zum Gehen. Wir haben zwei Füße. Wir sind nicht unbedingt gemacht zum Sitzen, sondern wir sind gemacht zum Gehen, wir sind gemacht zum Liegen, aber nicht unbedingt, um den ganzen Tag rumzusitzen. Aber das ist das, was wir heute ja oft machen. Wir sitzen im Auto, wir sitzen am Schreibtisch, sitzen, sitzen, sitzen. Eigentlich ist der Mensch zum Gehen gemacht, zum Reisen. Und auf diesem Pilgerweg, da beginnen unsere Augen auf einmal zu sehen. Ja? Wenn ich von A nach B und hetzen, seh ich wenig. Aber beim Pilgern, das ist ja das, deswegen machen das ja Leute, fangen die Augen an zu sehen und das Herz fängt an zu hören. Das ist das Schöne beim Pilgern. Und da finden wir den Sinn des Lebens. auf unserer eigenen Lebensreise. Es gibt keinen Ort, wo ich sage, ja, gehe ich einfach hin und ziehe mir den Sinn raus. Der Sinn ist ja kein Instantpulver. Ruhe ich auf, kipp's mir rein und fertig, habe ich einen Sinn gefunden. Sondern eine Sinnsuche ist immer ein Prozess im Leben. Und Sinn finde ich da, wo ich aufhöre, irgendwas zu tun, wo mir was bewusst wird auf der Lebensreise. Jesus sagt hier in unserem Text, den wir gelesen haben, folgt mir nach. Ja. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wer mir hinterhergehen will. Jetzt war Jesus ja viel unterwegs. Jesus war auch ein Pilger. Ja. Der ist von Galiläa nach Judäa und dann wieder zurück und dann von Ort zu Ort. Die Magnetschwebebahn zwischen Judäa und Galiläa, die war noch nicht gebaut. Und auch der Jordan war jetzt kein Fluss, den man unbedingt zum Schifffahren nutzen kann. Also er musste alles, was er überwindet, jede Strecke, einfach zu Fuß gehen. Und es waren auch ganz wertvolle Zeiten, die Jesus mit seinen Jüngern verbracht hat, im Gehen, im Schauen. Da hatte Jesus auch Gleichnisse und hat gesagt, guck mal an das Getreidefeld, guck mal den Baum an. Da ist was passiert, ja, in diesem Gehprozess. Haben wir heute noch Zeit, den Sinn des Lebens zu suchen? Oder sind wir so unter Hetze und Stress, dass wir eigentlich uns verlieren? Wir leben in einer unheimlich technischen Zeit. Ja, alles muss schnell, schnell. Jede Zeit, die mir bleibt, um vielleicht mal zur Ruhe zu kommen und nachzudenken, die kann ich irgendwie am Smartphone verwischen. Haben wir Zeit, Sinn zu suchen? Meinen Sinn, sagt Jesus in diesem Text, den wir gelesen haben, den finde ich nicht in mir. Jesus sagt, wer sein Leben finden will, wer das erhalten will, der wird das Leben verlieren. Dem wird das Leben zwischen den Fingern zerrinnen. Das ist eine unheimliche Lebensweisheit, die Jesus uns hier gibt. Den Sinn des Lebens findest du nicht in dir selbst. Das ist aber der Ort, wo wir meistens suchen. Wo wir meistens suchen nach dem Sinn. Wir schauen, was kann ich? Ich schaue, was habe ich? Was bin ich? Was kann ich dadurch an Sinnvollem und Guten schaffen? Den Sinn finden wir, so wird es uns oft proklamiert, wenn wir so gucken, was bin ich, was kann ich? Und das ist dann das Projekt selbst. Das Projekt selbst heißt, und es ist ja in unserer Zeit heute möglich, ich kann mein Leben modellieren, ich kann aus mir was machen. Ich kann einfach ins Geschäft gehen, kann mir Kleidung kaufen und kann da einen Akzent setzen, wo ich sage, das bin ich oder das will ich sein. Ja, auch anstrengend. Das Projekt selbst ist auch anstrengend. Ich erinnere mich gerade an die Schulzeit, da irgendwie zu gucken, was haben die anderen an und wie leben die, was ist denen wichtig und wie mache ich was aus mir, dass ich auf der einen Seite dabei bin, ein Teil davon, und auf der anderen Seite will ich ja auch rausstechen. Projekt selbst kann unheimlich stressig sein und genauso auch das Projekt Sinn. Ja, was hat mein Leben für einen Sinn? Und das ist gar nicht so einfach und viele Jugendliche fragen sich das. Wenn sie so ins Leben reinstarten wollen, welchen Sinn hat mein Leben? Wozu bin ich da? Wem bin ich wichtig? Habe ich überhaupt eine Bedeutung oder muss ich mir die Bedeutung erst schaffen? Es ist eine ganz existenzielle Frage, die uns beschäftigt. Und Jean-Paul Sartre, dieser Existenzphilosoph, der hat formuliert, das Leben hat keinen Sinn. Gut, den Satz hätten wir von ihm jetzt auch gar nicht anders erwartet. Das Leben hat keinen Sinn, außer demjenigen, den ich ihm selbst gebe. So Sartre. Den Sinn musst du dir selbst suchen. Du musst ihn dem Leben verleihen. Tue Dinge, die bedeutungsvoll sind. Es hat auch Viktor Frankl, er war Logopäde, sag ich schon, nee. Logotherapie hat er so ins Leben gerufen, einer der großen Wiener Psychotherapeuten und Psychologen, die es so gab, nach Adler und Freud. Und er hat auch so einen Ansatz. Den Sinn des Lebens findest du, wenn du was tust, was bedeutungsvoll ist. Und Frankl sagt, egal in welcher Lebenssituation du bist, egal wie eingeschränkt du dich fühlst und vorkommst, du kannst immer da, wo du bist, einen Sinn finden, indem du etwas tust für andere. Das ist Frankl. Und Jesus bürstet gnadenlos dagegen. Diesen Satz von Sartre, ja, das Leben hat keinen Sinn, außer dem, dem du ihm selber gibst, da bürstet Jesus dagegen und sagt, stopp. Wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer in sich nach Halt sucht, nach Sinn sucht, nach Bedeutung sucht, der hat schon verloren. Alles, was geschaffen ist, alles, was wir so sehen, hat ja irgendeinen Sinn und irgendeine Bedeutung. Also ein Stift hat einfach die Bedeutung, dass er schreiben soll. Und das Schlimmste ist, wenn ein Stift nicht mehr schreibt. Kennt ihr diese Kulis, die dann so, können wir mal ins Eck werfen. Einfach nervig. Ein Streichholz soll brennen, ein Auto soll fahren und der Stuhl, auf dem ihr sitzt, der soll am besten stabil sein. Das ist das Wichtigste. Und das Zweite ist auch noch bequem sein. Dann, wenn er beides hinkriegt, dann hat er einen Sinn oder dann hat er seinen Sinn gefunden oder alles, was geschaffen ist, hat einen Sinn. Das sind Designer, die denken sich dann aus, was brauchen wir Menschen unbedingt und sie erforschen den Sinn, was ist der Sinn, wie können wir es auf den Punkt bringen und dann können wir aus diesem Sinn ein Produkt schaffen, das möglichst genau diesem Sinn entspricht. Und dann werden die Sachen ja oft nach dem benannt, was sie sein sollen. Ja? Ein Schuhlöffel zum Beispiel, da wird schon deutlich, ist jetzt kein Löffel zum Essen, sondern irgendwas mit Schuhen und Löffel, Schuhlöffel. Feinstaubfilter. Da weißt du sofort, ja, da hat sich jemand was bei gedacht, der feine Staub soll gefiltert werden. Ja, das ist simpel. Es gibt auch sinnlose Erfindungen. Einer dieser Erfindungen ist das hier. Das sind so Laserpointer. Wer benutzt sowas? Ja? Außer, um Katzen zum Springen zu bringen. Da ist es ganz lustig. Hüpf, schau, fang den Punkt. Ansonsten ist ein Laserpointer, man hat ja auch einen Finger, kann ja auch drauf zeigen, aber gut. Was wirklich sinnvoll ist, vielleicht eins der sinnvollsten Dinge, die es überhaupt gibt, ist das Klopapier. Das ist eine geniale Erfindung. Darf ich mal fragen, wer von euch kein Klopapier benutzt? Traut sich keiner. Jetzt hab ich schon vermutet. Nee, ist absolut eine geniale Erfindung. Wir reden nie drüber. Aber an sich, das tut genau das, was es soll. Gott hat mich geschaffen. Gott hat mich geschaffen und die Frage ist natürlich, wenn ich geschaffen bin, was ist der Sinn? Welchen Nutzen hat Gott davon? Was will er mit mir? Was kann ich so besonders gut, was andere vielleicht nicht können? Bin ich unersetzlich? Also Gott sagt, genau dafür brauche ich dich, da hätte ich keinen anderen. Oder bin ich eher so wie so ein Schuhlöffel, dass man sagt, es gibt viele Schuhlöffel, aber jeder ist ja an sich für sich wichtig. Was bin ich? Wofür bin ich geschaffen? Und ich finde diese Frage auch noch dann besonders spannend, wenn wir uns überlegen, was ist, wenn Menschen in ihrem Leben aus sozialen, körperlichen, psychischen Gründen eingeschränkt sind und niemals an den Platz kommen, wo sie wirklich Dinge tun können, die bedeutsam sind. Wenn es uns schwerfällt, Bedeutung zu schaffen, was ist dann? Wir können gut davon reden, du musst dir deinen Sinn selber suchen, wenn alles prima ist im Leben und wenn ich die Möglichkeit habe, Verschiedenes zu tun. Aber was, wenn es nicht mehr gegeben ist? Wir hatten diese Woche ja ein bedeutsames, ich nenne es jetzt mal Jubiläum, obwohl das der falsche Ausdruck ist, 75 Jahre Befreiung von Auschwitz. 75 Jahre. Und wenn man da mal zurückgeht in die Zeit, und es kamen ja auch viele Reportagen, Filme, Dokumentationen diese Woche. Es ist doch unglaublich, was für ein Ort der Sinnlosigkeit und des Grauens und des Schreckens. 2000 Leute werden hier in so einem Schlafraum wie Tiere gehalten. Es wird verhindert, dass sie ihre Persönlichkeit entfalten, dass sie ihren Sinn selber finden. Man versucht, diese Menschen einfach nur arbeiten zu lassen. Arbeitstiere, wie Maschinen. Sie werden mit Nummern angeredet und nicht mehr mit Namen. Sie haben ihr Menschsein verloren. Oder man wollte es ihnen nehmen. schrecklicher Ort des Grauens. Und Viktor Frankl, von dem ich vorhin schon geredet habe, der hat ein Buch geschrieben, er war nämlich selber im Konzentrationslager, auch in Auschwitz. Er hat ein Buch geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Und er schreibt folgende tiefe Sätze. Denn es ging uns längst nicht mehr um die Frage nach dem Sinn des Lebens, wie sie oft in Naivität gestellt wird und nichts weiter meint als die Verwirklichung irgendeines Zieles dadurch, dass wir schaffend etwas hervorbringen. Uns ging es um den Sinn des Lebens als jener Totalität, die auch noch den Tod mit einbegreift. Und so nicht nur den Sinn von Leben gewährleistet, sondern auch den Sinn von Leiden und Sterben. Um diesen Sinn haben wir gerungen. Jesus sagt, dein Sinn, der liegt nicht in dir, in dem, was du kannst, in dem, was du hast, in dem, was du verwirklichen kannst. Jesus sagt, wenn du das denkst, dann hast du schon verloren, dann geht es dir verloren. Den Sinn finden wir auf unserer Lebensreise. Wir finden ihn im Pilgern. Wir finden ihn da, wo wir nichts tun, außer zu gehen. Es ist nutzlos, oder? Eine nutzlose Tätigkeit. Den Sinn finden wir, wo wir innerlich zur Ruhe kommen. Im Psalm 139, Vers 16 steht, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner da war. David findet hier den Sinn. Er sagt, mein Leben, mein ganzes Leben ist gekannt, ist gesehen. Da ist ein Gott, der mich sieht. Mit seinen Augen schaut er mich an und in seinen Augen kann ich mich widerspiegeln. Darin findet der David sein höchstes Glück. Der Sinn meines Lebens hat nichts mit Lifestyle zu tun. Möglichst toll und cool zu sein. Sondern ich bin von Bedeutung in Gottes Augen. Ich habe in seinen Augen einen Wert. Den Sinn des Lebens gibt es fernab meines Nutzens, meines Könnens. Gott hat sich keine Maschinen geschaffen. Wenn es nur um das ginge, was ich könnte, meinem Nutzen, dann hätte Gott auch sagen können, ich mache eine Maschine, die tut wirklich immer zuverlässig das, was sie soll. Im Gegensatz zu bockigen Menschen. Oder Gott hätte sich auch Spielzeuge schaffen können. Püppchen, die er sich ins Spielzimmer macht und schön, damit kann man spielen, ist ganz lustig. Hätte er auch machen können. Aber er schafft sich Menschen. Und er legt in die Menschen so viel von sich rein. Und das tut er, damit er ein wirkliches Gegenüber hat. Damit Gott in Beziehung mit uns gehen kann und wir mit ihm. Was ist der Sinn? Was ist der Nutzen? Geht es denn immer um Nutzen, um Sinn? Der Sinn des Lebens ist diese Beziehung. Und wenn wir in Beziehungen mit anderen Menschen stehen, dann messen wir die auch nicht nach dem Nutzen. Sondern wir messen ihm nach dem, was der andere in unseren Augen wert ist. Das ist der Sinn unseres Lebens, finden wir, wenn wir anfangen anzunehmen und zu begreifen, wie sehr Gott uns liebt. Wenn wir anfangen, das Leben zu genießen, weil Gott uns genießt, weil Gott uns liebt, weil er sich uns hingegeben hat. Der Apostel Paulus, auch ein Sinnsucher. Und wenn man so sein Leben anschaut, dann könnte man denken, ja, der Paulus, der findet den Sinn seines Lebens. Den findet er ganz einfach in seiner Tätigkeit. Hey, er ist ein Völkerapostel. Der macht was absolut Wichtiges. Der geht in alle Welt, also aus damaliger Sicht in alle Welt, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Was Wichtigeres kannst du ja fast nicht machen. Und er macht es mit voller Leidenschaft, mit Hingabe. Er hat seinen Sinn im Leben gefunden, er lebt es. Und das gibt ihm so viel Kraft und Freude, dass er sogar bereit ist, für den Auftrag zu sterben und sich hinzugeben. Ja, der Paulus, der muss nicht mehr lange überlegen, wofür lebe ich eigentlich, was ist mein Sinn? Das sind Probleme des modernen Menschen. Der Paulus tut einfach. Er lebt seine Berufung und schon ist sein Leben rund und sinnvoll. Aber das wäre oberflächlich, es so zu betrachten. Der Sinn seines Lebens liegt woanders. Der Sinn seines Lebens liegt in einem Skandal. Der Skandal ist, dass Jesus an einem Kreuz stirbt. Und in diesem Skandal findet Paulus den Sinn seines Lebens. Paulus ist nicht dabei, als Jesus stirbt. Aber Jesus begegnet ihm und zeigt ihm, dass er auch für ihn gestorben ist. Und er begreift diesen Kreuzestod als was ganz Tiefes. Es wird für ihn der Dreh- und Angelpunkt seines Lebens. Dieser Skandal. Ein Mensch stirbt an einem Kreuz. Blutig, grausam, schrecklich. Und für Paulus ist hier alles Lifestyle-Gequatsche. Was machst du aus deinem Leben? Ja, was machst du aus deinem Potenzial, was da alles drinsteckt? Das ist für ihn alles eine Farce. An diesem Kreuz, wo ein Mensch stirbt, an diesem Ort des Todes, findet Paulus Sinn. Wir haben heute ein unheimlich breites Angebot an Sinn. Sinnangebote begegnen uns überall. Ja. In der Schule lernen wir, den Sinn findest du, wenn du gute Noten schreibst, wenn du Leistung bringst. Das ist so ein Sinnangebot, das man in Schulzeiten sehr verinnerlicht hat. Ich weiß noch, 5. Klasse, Erdkunde. Mein erster Sechser. Ich habe geweint, aber nicht mit gerechnet. Also weder mit der Ex, die wir geschrieben haben, habe ich nicht mit gerechnet. Erdkunde hat mich sowieso nie sonderlich interessiert, muss ich ehrlich sagen. Aber sowas mir noch nie passiert, ja. Eine 6. Ich habe geweint. Das war ganz tief in mir drin, dieses Notenleistung. Es zeigt dir etwas über deine Bedeutung. Ich habe aber da auch begriffen, dass es sich nicht lohnt, zu weinen, wenn es um Noten geht. Ich habe nachher nie mehr geweint bei irgendeiner Note, sondern habe eher so, wenn die Note nicht so gut war, habe ich eher so, oh Mist, habe mich eher geärgert, blöd gelaufen, auch fies vom Lehrer. Ja. Man muss das ja einfach anders bewerten, attributieren, so, ja, die anderen. Ja. Aber ich habe nie mehr geweint. Aber so in der Schule, das ist schon so ein Prinzip, ein Sinnangebot, Leistung. Es gibt viele Sinnangebote, ja. Arbeit, so die Generation meiner Oma, da war ganz stark, du bist, was du tust, so. Also am Abend, wenn du was geschafft hast, wenn du deine Listen abgearbeitet hast, steckt ganz tief drin ein Sinnangebot, das wir übernehmen, wenn wir das vielleicht von den Eltern so mitkriegen. Arbeit. Es gibt noch ganz viele andere Sinnangebote. Habt ihr noch Ideen? Was wird uns so angeboten an der Gesellschaft? An guten und schönen Sinnangeboten. Mach aus deinem Leben was Sinnvolles. Habt ihr eine Idee? Einfach reinrufen. Elsa? Ja. Erfolg. Erholung. Wie soll das jetzt da hinpassen? Ich schreibe mal ganz ganzheitlich. Oder Balance ist ja auch ein schönes Wort, gell? Gesundheit. Der Spiritus tuae. Ich habe noch ein schönes Sinnangebot für mein Leben. Sei ein guter Papa. Gute Eltern sein. Oder was ich auch schon mitbekommen habe, spar dir ein ordentliches Vermögen an, das kannst du vererben an deine Nachkommen. Der Sinn ist, ja, was weiterzugeben. Einen schönen Bauernhof oder so, ein schönes Vermögen, was ich habe, ja, weiterzugeben, das Haus. Ja, genau, Absicherung, ja. Also es gibt so manche Sinnangebote, die auch irgendwie super gut sind. Eins haben wir noch hier völlig vergessen, das ist so, tu was Gutes, mach was für andere, bring dich in der Gemeinde ein, mach Kindergottesdienst, Schatzinsel, suchen wir noch jemanden. Bring dich ein, gib was. Viele gute Sinnangebote, die auch wirklich wichtig sind für unser Leben. Wir brauchen das. Wir müssen in unserem Leben Dinge tun, die von Bedeutung sind. Das gehört unbedingt mit dazu. Da gebe ich auch Viktor Frankl völlig recht. Tu was, was von Bedeutung ist. Aber den letzten Sinn meines Lebens finde ich nicht in diesen Sinnangeboten, die letztendlich in mich reingucken. Und Jesus sagt, wer sein Leben erhalten will, ja, wer möglichst erfolgreich sein will, wer möglichst viel Leistung bringen will, wer irgendwie spirituell möglichst viel irgendwie ausübt oder lebt, wer möglichst balanciert sein Leben gestaltet, wer viel arbeitet, wer es schafft, sich gut zu erholen, wer es schafft, auf viele Konzerte zu fahren. Das sind alles Dinge, wo wir versuchen, unser Leben zu füllen. Jesus sagt, wenn du das versuchst, ist schön und gut, aber du wirst dein Leben nicht halten können. Dein Leben findest du woanders. Wenn du es verlierst. Hier. Paulus sagt, hier unten am Kreuz finde ich mein Leben. An dem Ort, gibt da viele Deutungen für das Kreuz. Also das Kreuz ist nicht selbsterklärend. Dass Jesus als Sohn Gottes an einem Holzkreuz blutig stirbt, ist nicht selbsterklärend. Es gibt viele Deutungsmuster, die wir finden in der Bibel, schon im Alten Testament. Und Jesus deutet seinen eigenen Tod und Paulus deutet ihn und Johannes. Und wir haben viele, viele Aspekte. Das Kreuz ist nicht nur eindimensional zu deuten, sondern sehr vielschichtig. Es ist ein Geheimnis. Und eine Deutung des Kreuzes, das ist eine sehr moderne Deutung. Man darf ja aber auch das Kreuz modern deuten. Es ist ein Ort, wo man sich fragt, warum? Es ist ein Ort der Sinnlosigkeit. Warum muss Jesus sterben? Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die so am Kreuz gestanden waren, bei denen ist was zusammengebrochen. Der Sinn ihres Lebens. Sie haben sich gedacht, was für eine Sinnlosigkeit. Der beste Mensch, den ich je kannte, dem ich nachgefolgt bin. Und den hängt man ans Kreuz. Wie sinnlos. Kennt ihr das, wenn Menschen sterben, dann fragt sich manchmal, warum? Warum dieser Mensch? Ich weiß noch, als Hans-Peter Reuer vor ein paar Jahren gestorben ist, es war so ein bekannter Prediger und er ist mit einem Gleitschirmflieger gegen den Berg, irgendwie die Winde scheinbar blöd. Und ich habe echt gemerkt, in mir ist so die Frage, warum dieser Mann? Er ist so ein guter Prediger. Der kann sowas bewirken in der christlichen Welt und der hat echt ein Wort auch für Menschen, die keine Christen sind. Der kann das erklären. Warum? Hans-Peter Reuer, was ist der Sinn? Und in so einem Tod zeigt sich die ganze Sinnlosigkeit. Und hier auch, warum stirbt Jesus an einem Kreuz von den Römern hingerichtet? Warum? Und Paulus sagt zu Recht, das Kreuz ist für Juden ein Ärgernis, weil die sagen, ein Messias, also wenn Jesus der Messias war, aber das haben sie ja da bezweifelt, einer, der am Holzkreuz stirbt, kann kein Messias sein. Und für die Griechen ist das Kreuz eine absolute Dummheit. Die langen sich am Kopf und sagen, was ist das für ein Schmarrn, ein Gott soll sterben? Sinnlos, ist doch Quatsch. Das Kreuz ist ein Symbol der Sinnlosigkeit. Als ob Gott uns sagen will, wenn du da hinschaust, ans Kreuz, sagt Gott dir, hör auf, den Sinn in irgendwelchen Angeboten zu finden. Schau nicht danach, was du kannst, was du hast, was du bist, Der Sinn ist da, wo Gott dir zeigt, ey, du bist geliebt. Ohne, dass du irgendwas leistest, ohne, dass du irgendwas tust, es ist gut, wie du bist. Das ist die Reise der Suche nach dem Sinn. Das heißt, ich suche nicht mich, sondern ich suche diese Liebe. Und in dieser Liebe finde ich mich. Ich finde mein Leben. All diese Sinnangebote führen mich letztendlich ins Leere. Ich werde mich selbst verändern können. Ich werde mich selbst nicht finden können. Und die Gefahr für uns Christen ist so ein bisschen, dass wir einmal dahin laufen. Nach unten, das ist unten. Das ist oben, gell? Wir wollen immer nach oben laufen. Im Leben weiterkommen. Irgendwann auf das zurückschauen können und sagen, guck mal, was ich alles gemacht habe. Das ist der Weg nach oben. Jesus sagt, wer mir nachfolgt, sein Kreuz auf sich nimmt. Wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist der Weg nach unten. Es ist der Weg hin zum Kreuz. Und dort findest du dein Leben. Die Gefahr ist, dass wir einmal zu diesem Kreuz laufen und sagen, oh, ich begreife irgendwie, dass Jesus für mich da gestorben ist. Und dann geben wir Jesus unser Leben und dann beginnen wir irgendwie mit ihm zu leben, laufen dann wieder weiter. Aber diese Transformation, diese Veränderung in unserem Herzen hat nicht angefangen. Nämlich unseren Sinn nicht in dem zu suchen, was ich bin und kann und habe und tue, sondern mich lieben zu lassen. Von ihm. Ihm nachzufolgen. Die Transformation ist aber genau dieser Pilgerweg. Die Reise nach dem Leben, die Reise des Lebens. Wenn es uns immer darum geht, schnell von A nach B zu kommen, dann ist hier genau das Gegenteil. Wo hast du Zeit? Wo hast du Ruhe? Einfach am Kreuz sein zu dürfen. Zu entdecken, dass in diesem Ort der Sinnlosigkeit eigentlich dein ganzer Sinn liegt. Weil Jesus sich uns ganz hingegeben hat. Ich möchte gerne am Ende euch ein Zitat vorlesen. Das Zitat ist hier von diesem Mann. Er heißt Willy Graf. Der ist im Oktober 1943 als Widerstandsmitglied der Weißen Rose mit einem Fallbeil enthauptet worden. Der junge Mann war wirklich jung, 25 Jahre alt. Und diese Mitglieder der Weißen Rose, die Geschwister Scholl und Alexander Schmorell, die waren nicht nur Humanisten von ihrem Herzen her, sondern sie waren auch Christen. Überzeugte, bekennende Christen. Nicht so evangelikal oder pietistisch, sondern aus unterschiedlichen, katholisch, evangelisch, pietistisch geprägt, unterschiedlich. Aber sie hatten einen tiefen Glauben, der in dieser Zeit des Widerstands auch in ihnen noch gewachsen ist. Und dieser 25-jährige Mann schreibt einen Monat vor seiner Hinrichtung Folgendes. Und ich möchte mit diesem Zitat hier schließen. Und ich finde, es hat mich sehr berührt, es hat mich sehr bewegt. Dürfen wir nicht fast froh sein, dass wir in dieser Welt ein Kreuz auf uns nehmen können, das manchmal über jedes Maß hinauszugehen scheint? In gewissem Sinn ist es eine wirkliche Nachfolge Christi. Wir wollen versuchen, dieses Kreuz nicht einfach nur zu ertragen, sondern zu lieben und immer vollkommener zu leben im Vertrauen auf Gottes Ratschluss. Dann erfüllt sich der ganze Sinn in diesem schmerzvollen Leiden. Für uns ist der Tod nicht das Ende, sondern ein Durchgang, das Tor zum wahren Leben. Ich versuche, mir diese Wirklichkeiten ganz bewusst werden zu lassen und bitte um Kraft und Segen dafür. So berühren einen die alltäglichen Dinge nicht mehr so stark. Die Erfüllung des Lebens liegt nicht in ihnen. Amen. Lass uns einen Moment still sein. Herr, ich danke dir so sehr, dass wir in unserem Leben auf der Reise sein dürfen, auf einem Weg sein dürfen. Du bist keine perfekten Menschen, sondern Menschen, die sich aufmachen, die suchen, die fragen, die hören, die offen sind. Und du weißt, Herr, wie schnell wir nach Sinnangeboten greifen, die uns letztendlich oft auch einfach leer lassen. Die uns immer wieder an den Punkt bringen, wo wir fragen, was bin ich eigentlich wert? Herr, ich will dich bitten, dass wir immer mehr und immer tiefer verstehen, wie groß unser Wert ist, weil du uns anschaust. Dass wir unseren Wert in deinen Augen suchen. Ich danke dir, Herr, dass du uns nicht beurteilst nach unserem Nutzen, nach dem, was wir können oder nicht können. Wir danken dir, dass du auch andere Menschen nicht nach dem beurteilst. Du liebst uns, Herr, und wir wissen nicht, warum. Wir wissen es nicht. Aber lass uns erleben, Herr, dass es unserem Leben die Kraft gibt. Schenk uns Zeiten, schenk uns Beziehungen, schenk uns Möglichkeiten, wo wir erleben, Herr, dass wir wertvoll sind in deinen Augen. Und weil wir uns in deinen Augen widerspiegeln, lass andere Menschen erkennen, wenn sie in unsere Augen schauen, dass sie geliebt sind. Amen.